Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Bern Freiburg-Wallis mit diesen Themen. München neigen dazu, aller Gattung Laster zu pflegen, daran vorsätzlicherweise Freude zu haben und so unweigerlich zum Sünder zu werden. Für das Kunstmuseum Bern und das Zentrum Paul Klee ist Lust und Laster der rote Faden für eine erste grosse gemeinsame Ausstellung. Und hier für einen Hauptbeitrag in dieser Sendung. Das Ancien-Regime hat sie verbrannt, der heutige Kanton Freiburg macht sie unsterblich. Die letzte Hexe von Freiburg überkommt ihren Platz. Und bevor man Maroni kann essen, muss man Kegeln zusammenlesen. Das ist im Burgerwald von Füyi immer ein grosses Fest. Schön im Wallis und oben innen, sonst zeigen Hochnebel unterhalb von 1200 Meter, so wird's Mittwochwetter. Am Mikrofon ist der Christian Strübin. 3 Jahre lang haben sie daran herumgedacht und daran geschafft und jetzt, Ende Woche, eröffnet das Kunstmuseum Bern und das Zentrum Paul Klee eine gemeinsame Ausstellung. Lust und Laster heisst sie und befasst sich mit den 7 klassischen Todsünden. Das Kunstmuseum setzt sich mit den geistigen Sünden wie Neid, Geiz oder Hochmut auseinander. Das Zentrum Paul Klee mit den körperlichen Sünden wie Völlerei und Wohllust. Und mit sexuellen Darstellungen zu dem Thema Wohllust könnte das Zentrum Paul Klee selber eine weitere Todsünde begehen. Nämlich, wenn es der Zorn vom Volk auf sich zieht. Der Peter Brandenberger hat der Direktor Juri Steiner darauf angesprochen.
Ich glaube es nicht, oder wir sind davon ausgegangen, dass das nicht der Fall sein sollte, weil wir tun ja auch so, wie sagen wir französisch, Garde Fou einsetzen. Also das heisst, wir empfehlen die Ausstellung ab 16. Wir haben mit dem Jugendschutz-Auflagen, das haben wir abgecheckt und das garantieren wir. Wir haben innerhalb der Ausstellung auch Erwachsenenschutzmassnahmen, dass die paar Werke, die wir das Gefühl haben, die wirklich weit gehen, dass die nochmal abgesondert sind, dass man die nicht muss anschauen muss, wenn man sie nicht sehen will. Aber das sind ein paar wenige Werke, die uns aber als Schlüsselwerk erscheinen, um eben auch wirklich die Dimensionen, die Abgründe quasi von der menschlichen Existenz zu zeigen. Und es ist eine Ausstellung, wo die 7 Todsünden zum Thema hat. Ein Thema so alt wie Menschheit, so alt wie die Bibel. Und die Kunst geht natürlich immer visuell an so die Grenzen an. Das hat sie schon vor 500 Jahren gemacht, das macht sie heute. Und es ist einfach hochinteressant zu sehen, wie aktuell das Thema ist, auch noch in der heutigen Zeit. Und darum haben wir es gewählt.
Jetzt habt ihr euch als Direktor vom Zentrum Paul Klee mit diesen Fragen befasst. Was hat euch die Auseinandersetzung mit diesem Thema gebracht? Was hat sich verändert?
Ich glaube, dass man sieht, dass zum Beispiel die Medien haben ganz eine spezielle eigene Agenda, also wo eigentlich von Vorfall zu Vorfall müssen hetzen. Also da haben sie dort wieder irgendwie einen Kriminellen, dann haben sie dort irgendwie ein Massaker, dann haben sie dort irgendetwas Verbotenes. Und die schnellen Vorfälle, die da passieren, die aber immer quasi mit dem menschlichen Grunddispositiv zu tun haben, die kann man in der Kunst viel, wie soll ich sagen, fast verlangsamen und ins Grundsätzliche überholen. Also wir müssen nicht über eine Affäre Madoff oder so reden, wo sich jemand will, eine Person sich will bereichern, sondern man kann es wie ins Grundsätzliche holen. Und das heisst, dass auch dann das Schöne ist, dass man plötzlich verschwimmt Zeitschranken. Also sie schauen einen Genremaler aus dem 17. Jahrhundert an und nebendran ein Kunstwerk aus dem 20. 21. Jahrhundert und sie spüren, dass eigentlich der Mensch erstaunlich konstant bleibt und dass man über die Konstante in sich selber, in diesen kulturellen Wurzeln auch so ein bisschen etwas in Erfahrung bringt. Sie spüren, dass sie eigene Grenzen haben, tatsächlich. Und die sind jetzt, wie gesagt, Sie haben es vorher angesprochen, bei der Sexualität. Die sind ja nicht nur bei der Sexualität, sondern sie sind in allen diesen 7 Sünden drin. Und ich schaue sie auch nicht hierarchisch an. Das ist ein bisschen etwas, was mir gegangen ist. Also ich bin wirklich jetzt viel breiter geworden in der Wahrnehmung von dem, was List, Lust und Laster beinhaltet.
Habt ihr das Gefühl, ihr seid weniger lasterhaft irgendwie da, durch die Auseinandersetzung oder schaltet vielleicht weniger drei oder so? Bringt euch das persönlich etwas?
Nein, ich glaube, das ist auch, Kunst ist ja nicht dogmatisch oder Kunstinstitution. Wir sind ja nicht Kille, die das jetzt darstellt und sagt, ihr müsst aufpassen, werdet nicht so. Es ist abschreckend. Man sagt ja nicht, was man muss denken als Besucher von einer Ausstellung oder was man dann muss leben, sondern es heisst wirklich auch, woran man denken sollte, was man sollte auf seinem eigenen Schirm haben, wenn man über sich selber, sein Leben, das Leben von seinen Nächsten nachdenkt und das anschaut. Und insofern ist das alles nicht darauf angelegt, jetzt eine Lektion zu erleben in diesen beiden Museen und dann heimzugehen und ein besserer Mensch zu werden, sondern dass man sich mit dem Mensch, der ein gefährliches Wesen ist, der ein abgründiges Wesen ist, auseinandersetzt und spürt, dass man dem auch manchmal in die Augen schauen muss, dass es so ist.
Der Juri Steiner, der Direktor vom Zentrum Paul Klee, über das, was die Auseinandersetzung mit den Todsünden kann bringen. Die Ausstellung redet zwar von den 7 Todsünden, meint aber eigentlich Laster, und das ist einfach nicht das Gleiche. Laster, das sind nämlich schlechte Charaktereigenschaften, die der Mensch nach der klassischen Theologie letztlich zum Sünder werden lassen. Wenn man allerdings die Leute fragt, was für sie Sünde ist, dann machen sie keine so genaue Unterscheidung.
Das ist irgendwie, der Mensch ist mit dem, was er hat, nie zufrieden. Er strebt immer nach mehr. Also, das finde ich ein bisschen verfänglich. Der Mensch ist eigentlich sehr aggressiv aus dem Instinkt heraus. Das aggressivste Tier.
Machtgier, Zerstörung von der Natur, Egoismus, zu wenig Solidarität.
Also, wenn man seinem besten Kollegen verratet.
Sünde ist, wenn man etwas macht, wo man auch selber weiss, dass es nicht gut ist. Und das gibt vielleicht schlechtes Gewissen gegenüber anderen Leuten oder so. Es muss nicht etwas sein, wo in der Bibel steht, unbedingt, sondern eben, wo man selber weiss, dass es falsch ist und man macht es gleich.
Das kennt man von früher. Zum Beispiel früher war jetzt Alkohol eine Sünde.
Sünde ist für mich was, das man nicht machen soll. Aber es vielleicht manchmal gleich macht.
Das sind Aussagen von Leuten, die Kunstwerkstatt Kids West für die interaktive Ausstellung über Lust und Laster im Kindermuseum Crea Viva im Kleezentrum gesammelt hat. Und was denken die Berner Ausstellung gemacht haben über die 7 Todsünden? Rahel Sali oder Peter Brandenberger haben sie gefragt.
Die 2 Kuratorinnen und der Kurator von dieser Ausstellung sind alles zusammen schlanke und gesunde Menschen. Darum erstaunen ihre Antworten auf die erste Frage ganz besonders. Welche von den Todsünden plagen sie am meisten?
Ich denke, mir ist es wahrscheinlich die Füllerei. Ich esse sehr gern, aber bin immer noch auch eigentlich so tugendhaft, dass ich es im Mass halte.
Gula, die Füllerei.
Die Füllerei. Also feines Essen, trinken, Zigaretten rauchen. Das hat eigentlich auch so mit der Gula zu tun.
Völlerei ist eine der Todsünden, die es den Leuten leicht fällt, darüber zu reden. Es ist auch eine, die in Bildern über Jahrhunderte besonders gut dokumentiert ist. Vielleicht auch, weil sich die Lage besonders gut darstellen lassen. Bei den geistigen Sünden wie Neid, Gitz, Eitelkeit ist das schon schwieriger. Auch zu darüber reden, weiss auch Claudine Metzger, Kuratorin vom Kunstmuseum Bern.
Es gibt sicher immer wieder Situationen, wo man entweder eben geizig war oder neidisch war oder sich arrogant verhalten hat, also im Sinne von hochmütig verhalten hat. Dass, je nachdem, wie fest man vielleicht das eigene Verhalten oder reflektieren, denkt man über das nach oder nicht. Aber es ist schon so, es ist nicht das, wo man dann an die grosse Glocke hängt.
Der Katalog von diesen Todsünden ist alt. Er geht auf das 4. Jahrhundert zurück. Und die Bedeutung der Sünde hat sich im Laufe der Zeit auch gewandelt. Der Kurator Samuel Vitali sieht zum Beispiel den Neid nicht mehr einfach als Sünde, sondern als Motor der heutigen Gesellschaft.
Der Neid gilt ja dann als eine der Triebfedern vom Kapitalismus, wo so quasi das Wirtschaftswachstum am Laufen hält. Weil wenn ich eben immer ins Gärtchen von meinem Nachbarn schaue und das Gefühl habe, bei dem wächst das Gras schneller oder hat mehr das grössere Auto, dann wollte ich das auch erreichen und werde streng mich mehr an und tun damit sozusagen der Wirtschaft zur Steigerung vom Bruttosozialprodukt beitragen.
Das Team der Kuratoren der Ausstellung definiert darum die 7 Todsünden auch als ein Instrument für die Gesellschaft zusammenzuheben.
Man tut das heute ja mehr eigentlich vielleicht als Leitplanken interpretieren, wo es darum geht, eben das eigene Verhalten zu reflektieren. Und insofern muss man noch nicht gerade befürchten, in der Hölle zu landen, wenn man mal zu viel isst oder sonst eine Todsünde begeht.
Und noch etwas gehört zum heutigen Umgang mit der Todsünde, nämlich der Weg aus der Sünde raus. Auch der hat sich mit der Zeit verändert, sagt die Kuratorin Fabienne Eckelhöfer vom Zentrum Paul Klee.
Was ich auch interessant finde, dass viele von diesen Sünden heutzutage so pathologisiert sind, also eben wie Depressionen, Pädophilie, also dass man das sagt, das ist etwas Krankhaftes oder dass man Zornmanagement-Seminar machen kann, also man kann alles so ein bisschen heilen.
Wie auch immer eine Gesellschaft oder ein Einzelner mit der Sünde umgeht, klar ist, dass die 7 Todsünden auch heute Teil des Lebens sind und die Ausstellung in den beiden Berner Museen die Auseinandersetzung mit Laster und Lust anregt.
Die Ausstellung «Lust und Laster» im Zentrum Paul Klee und im Kunstmuseum ist vom Freitag an offen. Ein bisschen Wiedergutmachung heute für Cattillon. Die Frau, die im Jahr 1731 von der Freiburger Obrigkeit als letzte Hexe hingerichtet worden ist, überkommt nicht nur der Geschichte, in der Geschichte ihren Platz, sondern auch in der Stadt. Matthias Baumer.
279 Jahre nach der Hinrichtung von der Catherine Repond, der Cattillon, ist heute ein Platz nach ihrem Namen eingeweiht worden. In dem Stadtquartier, wo sie dann im 18. Jahrhundert gestorben ist. Die Frau hat im Greyerzerland gelebt, hat bettelt oder Wollen aus dem protestantischen Bern gesponnen. Und das hat der Freiburger Obrigkeit gar nicht gepasst. Catherine Repond ist als Hex verteufelt worden. Sie hat ja viel, zu viel über die Obrigkeit gewusst, beispielsweise über Falschmünzerei. Unter Folter hat die Frau das gestanden, was die Obrigkeit hören wollte. Und am 15. September 1731 ist die Cattillon auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Immerhin hat sie vorher noch ein bisschen Gnade erfahren. Sie ist nicht lebendig ins Feuer. Vor dem Verbrennen hat man sie erwürgt. Weil die Hinrichtung noch im alten Freiburg im Ancien Regime passiert sei, hat der heutige Kanton keine Möglichkeit, die Frau juristisch zu rehabilitieren. Der Staat trage da keine Verantwortung, hat es lang geheissen. Im Jahr 2009 hat der Kanton Freiburg alle Justizopfer aus dieser Zeit zumindest moralisch rehabilitiert. Das Kantonsparlament hat eine Erklärung dazu verabschiedet. Die Stadt Freiburg hat zudem entschieden, der Hex, der Cattillon, der Catherine Repond einen Platz in der Stadt zu geben.
Wie der Walliser Rebberge der Lesert losgeht, das ist auch Kegelreif. Und einer der grössten Kegelwälder der Alpen steht das Füi im Unterwallis. Und dort schwärmen im Herbst Sammler aus der ganzen Schweiz aus, für die essbaren Kegeln zusammenzulesen und heimzunehmen. Und alle dürfen das, weil der Wald ist nämlich öffentlich. Bevor jetzt am Wochenende in Füy die grosse Fête de la Châtaigne gefeiert wird, ist heute Jörg André mit dem Castanier Georges Anse durch den Kegelwald gelaufen.
Die Kegeln verstecken sich gut unter dem Laub von den eigenen Bäumen. Mit dem Fuß oder mit einem Stecken kann man die Blätter wegwischen und die Früchte freilegen. Von Hang liest man sie dann zusammen und sortiert sie so auch grad, bevor man sie in einen Sack tut. Kurz vor Mittag laufen so gut 20 Leute durch den Kegelwald ab Füy. Die Nase nahe am Boden, man könnte fast meinen, sie hätten einen Hexenschuss. Die Ausbeute ist jetzt Mitte Oktober nicht mehr so gross. Die Ernte geht schon am Ende zu, sagt der Georges Anse, der Castanier von Füy.
Alors, on a encore des arbres qui sont bien chargés, et puis d'autres qui ont déjà donné tous leurs fruits. Et on a pratiquement commencé déjà à passer 20 jours la récolte de la châtaigne.
Schon etwa 20 Tage sind wir am Zusammenlesen. Gut 20 Sammler, das sind nichts im Vergleich zum Wochenende, dann sind der grosse Parkplatz gestossen voll und es haben fast 2 Sammler pro Baum. Und Samstag, Sonntag kommen die Leute von überall her.
Si vous venez le samedi et le dimanche, vous avez des Neuchâtelois, des Chafouzois, des Saint-Gallois, vous avez tous ces gens-là qui viennent un petit peu faire une tournée en vallée par beau temps, sans brouillard, sans rien. Et ils viennent là pour faire une tournée et ils viennent faire un tour dans la forêt des châtaigniers.
Und jeder nimmt einen Sack voll Hei, so viel wie man mal essen. So ist die Regel für das Sammeln von den Kegeln hier in diesem öffentlichen Wald. Und dann darf man nur die Kegeln, die am Boden liegen. Das sei früher vor 50 Jahren anders gewesen. Da hat man 350 bis 400 Kilo pro Jahr gesammelt und verkauft.
Mais on arrivait à 350, 400 Kilo de châtaignes par année. Et on les vendait. Alors, il n'y avait pas d'importation de châtaignes. Alors, on les vendait dans les restaurants. Et ces châtaignes de Fuise allaient jusqu'à Montreux, Vevey.
Dann seien halt noch keine Kegeln importiert worden. Überkommen hat der Georges Anse dann ein 50 pro Kilo. Als Castanier ist der 78-Jährige so etwas wie die gute Seele vom Kegelwald.
Ça veut dire que je m'occupe de rénover la forêt, replanter, regreffer et surtout, on a eu un grand travail avec l'éboulement de 2000.
Denn im Jahr 2000 hat ein grosser Bergsturz einen Teil vom Kegelwald zerstört und jetzt tügt man dort wieder aufforsten. Beim Sammeln kommt man miteinander ins Gespräch und drei Rentner aus dem Wattland merken gleich, dass der Georges Anse etwas von Kegeln versteht. Der eine lässt ihn darum in seinen Sack schauen und ganz viele Kegeln wandern gerade wieder raus, weil sie zu klein oder zu schrumpelig sind.
Ça, encore moins. Ah ça bon? Aussi. Ça aussi.
Alors, voyez, le reste.
Ça aussi.
Ce qui reste, hein,
c'est ça.
C'est pas grand oui. monde.
Ça, quand vous arrivez à la maison,
oui.
vous mettez dans un bidon ou quoi que ce soit, mm-hmm. vous ramassez, vous versez, vous mettez de l'eau dedans, vous versez vos châtaignes. Ah tout bon? Ce qui vient dessus, vous pouvez jeter.
Ah bon, c'est un bon conseil. T'as entendu ça? Ça nous a appris quelque chose. C'est bien, monsieur. Ouais. Sympa. Ouais.
Kegeln in ein Becken, Wasser drüber, die schwimmen, fortgehen. So kann man die Guten von den Schlechten trennen. Der Mann hat etwas gelernt und trägt es mit Fassung, dass sein Plastiksack leerer wird.
Das ist nichts wert. Ça c'est rien.
Ça c'est rien.
Ah bon, d'accord.
Ça c'est rien, puis ça c'est petit. Ça, normalement, ça devrait être tout comme ça.
Ah oui, mais ça, ils sont plus petits.
Non, oh, puis vous arrivez à la fin.
Il ne reste pas grand-chose.
Oui, il ne reste plus rien. Hein. D'accord.
Mais on était dans la nature, c'est ça
voilà.
qui compte.
Voilà.
J'ai une frayeur ici.
C'est ce que je vous disais. C'est le plaisir d'être
voilà.
dans la nature.
Bien sûr.
La couleur de la forêt, voilà. les pierres,
faut avoir
tout
les
ça.
Yeux, les d'accord. yeux ouverts.
Oui, vous voyez.
Und so heisst die meisten, die im Wald unterwegs sind. Es geht mehr um das Draussensein an diesem herrlichen Herbsttag. Der Georges Anse geht heute nicht mehr so häufig in Kegelenwald. Aber essen tut er sie noch jeden Tag.
Moi, oui. Puis régulièrement.
Et comment?
Oh, brisolé ou quitte à l'eau. Moi, ça m'arrive de manger de la châtaigne le matin en me levant. Mais encore dans la journée, toujours en manger une, même crue.
Braten oder im Wasser kochen. Und manchmal isst er sie sogar roh. Gerade tonnenweise verspissen werden die Kegeln am nächsten Wochenende an der Fête de la Châtaigne zu Fuy. Man erwartet 30 bis 40'000 hungrige Besucher, ein Höhepunkt im Jahr, auch für Georges Anse.
Der Jörg André mit Eindrücken aus dem Kegelenwald von Fuy im Unterwallis. Prägend vom Tag nochmal in aller Kürze Matthias Baumer.
«Lust und Laster» heisst die erste grosse Ausstellung, die Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul Klee zusammen machen. Werk aus 1000 Jahren über Zorn, Neid, Wollust, Völlerei. Eine Ausstellung letztlich über einen Mensch. Eine, wo wegen Jugendschutzbestimmungen nicht alle Werke offen dürfen gezeigt werden. Die Catherine Repon, die Gatillon, ist 1731 in der Stadt Fribourg als letzte Friburger Hexe hingerichtet worden. Heute hat der Platz in der Stadt ihren Namen bekommen im gleichen Quartier, wo sie vor 279 Jahren auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden ist. Heute am frühen Morgen haben unbekannte Täter zu Zollikofen einen Transporter überfallen und Kisten mit Zigaretten, die dort drinnen waren, gestohlen. Die Täter waren maskiert, haben die Fahrer mit Waffen bedroht und sie gefesselt, teilt die Berner Kantonspolizei mit.
Zum Schluss die Wetterprognose für die Wochenmitte mit dem Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend hat es an den Voralpen immer noch ein paar Nebelfelder, sonst ist es aber oft klar. In der Nacht da bildet sich dann aber bereits wieder Nebel und Hochnebel. Morgen am Morgen haben wir eine ausgedehnte Hochnebeldecke, das mit einer Obergrenze im Bereich zwischen 1100 und 1400 Meter. Und die löst sich dann nur teilweise auf. Außerhalb vom Nebel und über dem Nebel, dann auch im Wallis, da ist es morgen einfach schön, oft sogar wolkenlos. Und auf den Berg gibt es morgen einfach eine super Fernsicht. Morgen Morgen zeigt das Thermometer rund um Bern etwa 4 Grad an und da und da kann es dann wieder Bodenfrost geben. Im Goms gibt es morgen mit minus 5 Grad sogar strengen Hüttenfrost. Am Nachmittag liegen dann in der Nebel- und Hochnebelschicht die Höchsttemperaturen wieder etwa bei 11 Grad. Dort, wo die Sonne durchkommt, gibt es rund 15 Grad und im Wallis sind sogar etwa 17 Grad möglich. 0 Grad Grenze liegt morgen bei 3300 Meter. Im Mittelland blast mässige Brise. Am Donnerstag passiert wettermässig gerade gar nichts. Über dem Mittelland liegt immer noch zähe Hochnebel. Sonst geht es mit sonnigem und ruhigem Herbstwetter weiter.
So viel vom Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis am Dienstagabend. Redaktion Matthias Baumer, Präsentation Christian Strübin, Internet regionaljournal.ch. Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.